Ja, schön heute hier zu sein im schönen Pforzheim. Mein drittes Mal in 2 Wochen. Ich habe ja vor 2 Wochen schon mal hier gepredigt, war dann vor 2 Tagen bei dem Raphael Janicek hier aus der Kirche. Habe ein paar Sachen vorbeigebracht, die wir in Stuttgart gesammelt haben für die Hilfslieferungen, die gerade von unserer Mosaik-Family aus über den Raphael Janicek nach Polen an die ukrainische Grenze geht. Und genau, jetzt heute wieder hier und es ist nah. Also ich muss sagen, es gibt, ich hatte es gerade vorher mit jemandem davon, es gibt Ecken von Stuttgart, da brauchst du mit den Öffentlichen innerhalb von Stuttgart länger, bis du am anderen Ende bist, als jetzt hier von Pforzheim nach Stuttgart. Also ist entspannt, es ist schön heute hier zu sein und wir sind ja als Mosaik Family mit allen 4 Standorten Ulm, Stuttgart, Pforzheim, Ehingen in derselben Predigtreihe unterwegs, Friends for Life, und es soll dabei um alle die verschiedenen zwischenmenschlichen Beziehungsgeflechte, in denen wir drinnen stecken, gehen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte heute Morgen über das Leben als Single sprechen. So, als ich über ein ähnliches Thema gepredigt habe, vor 2 Jahren war ich Single und danach kamen Leute auf mich zu und sagten, ah, das war so gut, mal von einem Single eine Predigt über das Single-Sein zu hören. Wenn die Verheirateten drüber sprechen, ja, die haben ja leicht reden, du als Single, du kannst uns dann nochmal andere Perspektiven weitergeben. Ich bin kein Single mehr, also mittlerweile verlobt. Ich hoffe, es hat trotzdem irgendwo Gewicht, was ich sage, weil letztlich ist es ja immer so, hat eine Predigt ja nicht Gewicht aufgrund der persönlichen Lebenserfahrungen des Predigers des jeweiligen, sondern aufgrund des Wortes Gottes, das zu uns spricht. Darum kann ein Single über Ehe predigen und ein Verheirateter über Single sein und ein 20-Jähriger über das Leben als Senior, wie auch immer. Am Ende, die Autorität, die wir haben, die kommt nicht aus unserer Lebenserfahrung oder unserer Weisheit, sondern immer vom Wort Gottes her. Und in das wollen wir heute reingehen. Ich habe hier vor 2 Wochen über die Geschichte von Jakob, Rahel und Lea gesprochen und dieses ungesunde Beziehungsgeflecht, in dem die drin gesteckt sind. Also wir sehen am Beispiel von ihnen, dass Polygamie nicht funktioniert. So eine Person immer neidisch auf die andere, und die Bibel ist in vielen Dingen beschreibend und nicht vorschreibend. Das ist auch beim Bibellesen irgendwo wichtig, verinnerlicht zu haben. Nicht alles, was wir in der Bibel so vor uns haben, ist deswegen drin geschrieben, weil wir so leben sollen, sondern oft sind sie auch abschreckende Beispiele, wie wir es nicht machen sollen. Und das sehen wir an diesem Beispiel von Jakob, Rahel, Lea sehr gut, wie Polygamie nicht funktioniert. Will weitermachen. Was wir eben auch bei ihnen gut sehen, und das hatte ich ja auch schon so ein bisschen ausgeführt, ist, wie wir oft Beziehungen Partner vergötzen können und irgendwo in eine Rolle erheben, wie es nicht sein soll. So, was ist denn ein Single? Ein Single ist laut Wikipedia-Definition eine erwachsene Person, die ohne feste soziale Bindung an einen Partner oder eine Partnerin lebt. So, an so einer Definition ist aus meiner Sicht irgendwo problematisch, dass man sich selbst oder jemand anderen darüber definiert, was man nicht hat. Also ich bin nicht verheiratet, ich bin nicht in einer Beziehung. So, wenn wir jetzt von Kindern sprechen, dann sprechen wir aber auch nicht von Nicht-Erwachsenen. Oder wenn wir von Senioren sprechen, sprechen wir auch nicht von Nicht-Jugendlichen. Sondern wir sprechen ja über Menschen in der Form, wo sie sind. So, aber wenn wir über Singles sprechen, über Ledige, dann wird es in unserem Kopf anders gefüllt. Man denkt an Menschen, die nicht mit jemandem zusammen sind, die nicht verheiratet sind. Man schafft irgendwo im Kopf die Verbindung, dass man etwas Bestimmtes nicht ist, dass einem etwas vielleicht damit auch fehlt. So, wer bist du? Ja, ich bin Single, heißt, ich bin jemand, der keinen Partner hat. So, das ist aber nicht, was deine Identität oder meine Identität ausmacht. Unser Beziehungsstatus definiert nicht, wer wir sind. Gott hat eine ganze Menge mehr über dich und mich zu sagen als unseren Beziehungsstatus. In Gottes Augen sind wir weit mehr als unser Familienstand. Er sieht in dir, in mir einen Menschen, der unendlich wertvoll und wichtig ist. Er sieht in dir jemanden mit einzigartigen Gaben, mit Stärken, mit Fähigkeiten, mit einer Berufung. Du bist sein Sohn, seine Tochter, für ihn von unschätzbarem Wert. Jetzt und für immer. Unabhängig davon, ob du verheiratet, ledig oder ja, verwitwet oder wie auch immer dein Beziehungsstatus ist. Single und vergeben. Ich würde da lieber von Adjektiven sprechen, nicht von Nomen. Also von Worten, die eine Eigenschaft beschreiben, aber nicht uns als Person selbst. So, das Wort Single ist auch nicht das Synonym für Zwischenphase. So, manchmal wird es ja auch in der christlichen Perspektive ganz stark so gesehen. Die Zeit als Single ist immer die Zeit, in der wir uns vorbereiten auf die Zeit der Ehe. Aber das ist nicht zwingend so. Ja, es kann so sein, ja, aber es ist nicht immer so. Und es ist die falsche Botschaft, wenn bei jemandem ankommt, ja, du bist noch nicht am Ziel. Du bist noch in der Zeit der Vorbereitung, du bist noch in der Zwischenphase, du bist noch nicht da, wo du eigentlich sein solltest. Eigentlich, ja, solltest du verheiratet sein, du bist gerade noch in der Vorbereitung dafür. Ja, da wartet noch auf was, das dir jetzt fehlt, ohne dass du noch nicht alles im Leben hast, ohne dass du noch nicht vollständig bist. Und es kann auch manchmal direkt oder indirekt in der Kirche ausgelöst werden bei Menschen. So, jetzt bei uns in Stuttgart zum Beispiel, wir sind eine Kirche mit überwiegend jungen Erwachsenen und wir wollen das ändern, weil keine Kirche nur von 20- bis 35-Jährigen leben kann. Du brauchst auch Jugendliche, Teenager, deswegen haben wir vor ein paar Wochen eine Jugendarbeit gestartet. Wir brauchen auch Menschen Ü40 und deswegen wollen wir auch eine Kirche sein, die einfach für alle ansprechend ist und jeder Familie, die reinkommt, vermitteln, du bist hier, kannst hier andocken, du bist hier willkommen. Aber ich merke, wenn man das oft macht, wenn man oft darüber spricht, hey, Familien sind hier willkommen, Kinder können hier mit eingebunden werden, dann kann bei Leuten so die Botschaft ankommen, eigentlich geht es hier um Familie und Kirche ist ja, okay, Kirche der Ort für Familie und familienfreundlich, aber was ist, wenn ich jetzt keine Familie habe? Was ist, wenn ich Single bin? Und oft, da gibt es viele Studien auch, die das zeigen und hört man oft, liest man in christlichen Zeitschriften, dass viele Singles in einem gewissen Alter sich in Gemeinden oft nicht mehr wohlfühlen. Weil sie das Gefühl haben, man gehört nur dann richtig dazu, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. Und das ist sehr ungesund. Das ist falsch, das ist nicht richtig. Wenn bei Menschen dieses Gefühl ankommt, es ist gut, kinderfreundliche Gemeinde zu haben, es ist gut, familienfreundliche Ausrichtung zu haben, aber das sollte nicht am Ende dann im Umkehrschluss bei Menschen, die nicht in dieser Lebensphase sind, ja, rüberkommen, die Kirche ist nichts für mich. Und das große Ziel im Leben ist es, am Ende verheiratet zu sein und 2 oder 3 Kinder oder mehr zu haben, um das sich alles dreht und auf das alles zuläuft. So, als Kirche wollen wir ein Ort sein, wo Menschen mit allen Lebenskonzepten und allen Lebensphasen sich willkommen fühlen und mit reingenommen fühlen und nicht das Gefühl haben, oh, wenn ich jetzt 32 bin und keine Kinder habe, dann kann ich hier nicht mehr wirklich dazugehören, weil es geht immer nur darum, was gerade die Kinder machen und um Familien und um Kinderthemen. Nee, es dreht sich im Leben eines Christen nicht alles nur um die Ehe. Es gibt Religionen, bei denen ist es tatsächlich so, dass sich im Leben alles um Familie und Ehe dreht. Nämlich bei den Mormonen. Weiß nicht, ob ihr die Mormonen kennt, das ist eine amerikanische neuchristliche Strömung, man kann auch sagen Sekte, Abspaltung vom Christentum. Da hat sich in den USA gebildet, ein Mann namens Joseph Smith trat auf und hat gesagt, er hat Offenbarungen von Gott bekommen, die Kirche wiederherzustellen und neben der Bibel noch 3 andere Bücher als Heilige Schrift einzuführen. Und in denen stehen dann Dinge drin, wie dass es viele Götter gibt, dass wir wieder den Tempelkult errichten sollen, dass jeder von uns selber einmal ein Gott werden kann, wenn er sich hocharbeitet und so weiter. Also verschiedene Sachen, die nicht ganz meinem Verständnis der Bibel entsprechen. Und dort ist es so, und mit den Mormonen übrigens kann man die besten evangelistischen Deals machen. Also ich hatte jetzt vor einer Woche bei unserer Revival Night in Stuttgart zwei Mormonen-Elders da und wir hatten vorher den Deal gemacht, ich komme zu euch mit auf die Veranstaltung, dafür kommt ihr zu uns. Und ja, so genau waren die mit dabei und haben das Evangelium gehört. Dort ist es so, im Mormonen-Glauben. Mormonen glauben, dass sie auch nach dem Tod als Familien weiter zusammenbleiben werden. Also man wird quasi eine Ewigkeit mit seinem Ehepartner und mit seinen Kindern weiter verbringen. Und um in die höchsten Himmelsstufen zu kommen, da gibt es verschiedene Abstufungen im Mormonenglauben, musst du verheiratet sein. Also du musst quasi, um in die höchste Stufe zu kommen, verheiratet sein. Und quasi auch als Frau gilt es sogar nur dann, wenn dein Mann es dir quasi genehmigt. Also auch interessant, wenn dein Mann happy mit dir ist und sagt, okay, mit der Frau kann ich mir wirklich vorstellen, eine Ewigkeit lang, dann liegt es quasi an ihm, Daumen hoch oder runter, so wie bei Cäsar im Kolosseum. Und dann wird davon abhängig quasi, ob du in die höchste Himmelsstufe kommst. Also du musst quasi, um in den höchsten Himmel zu kommen, verheiratet sein. Der mormonische Apostel Erastus Snow sagte, keine Frau wird in das himmlische Königreich gelangen, es sei denn, ihr Mann empfängt sie, wenn sie würdig ist, einen Ehemann zu haben, und wenn nicht, wird jemand sie als Dienerin empfangen. Wow, also wir lachen jetzt vielleicht, aber ich hoffe, dass wir lachen, also ich hoffe, dass wir lachen, auch wenn es irgendwo sehr bedauerlich ist, dass Menschen im Namen des Gottes der Bibel sowas vermittelt wird. Aber dieses, ich sag mal wirklich verrückte Denken, haben auch, glaube ich, manchmal wir, zumindest teilweise in unseren Köpfen drinne, zumindest in Abstufungen. Vielleicht nicht, dass wir den Himmel nur dann erlangen, wenn wir verheiratet sind, aber dass der Himmel auf Erden daraus besteht, verheiratet zu sein. Dass das ultimative Lebensglück im Leben ist, einen Ring am Finger zu tragen. Und es zeigt sich an solchen Aussagen, die Menschen sich dann ständig anhören dürfen. Hast du denn mittlerweile jemanden kennengelernt? Nicht? Das tut mir leid. So, als sei jemand zu bedauern, wenn er Single ist. So, das tut mir jetzt leid für dich. Und was hier so hart von diesem angeblichen Apostel gesagt wurde, denken auch wir manchmal, dass einen Ehepartner zu finden etwas mit unserer eigenen Würdigkeit zu tun hat. Ob wir es verdient haben, ob Gott uns dieses Geschenk diese Gnade zuteil werden lässt, wenn wir nur würdig genug waren. Dass es ein besonderer Segen ist, der uns zuteil wird, wenn wir ihn verdient haben. Und es zeigt sich an solchen Sätzen wie, sobald du mit Gott allein zufrieden bist, wird er dir einen ganz besonderen Menschen in dein Leben stellen. So als ob wir uns Gottes Segen mit unserer Zufriedenheit erarbeiten können. Je zufrieden wir mit Gott sind, auf der einen Seite, umso mehr quasi kommt der Segen auf der anderen Seite. Und es steckt ja da auch Wahrheit drin. Es ist absolut wichtig und biblisch zu sagen, dass wir zuerst mal unsere Zufriedenheit in Gott finden sollen, statt darauf zu hoffen, dass uns ein Partner die echte Lebensfülle schenkt. Jesus sagt in Johannes 10,10, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben, indem ich ihnen einen Partner an die Seite stelle. Nein, da stößt jeder auch und sagt, nein, das steht da so nicht drin. Ne? Also Jesu Versprechen, uns ein Leben im Überfluss zu schenken, ist nicht geknüpft an die Frage, ob wir verheiratet sind oder nicht. Also das können wir schon mal festhalten. Du kannst ein Leben im Überfluss erleben, das Leben in voller Genüge, ohne verheiratet zu sein. Jesu Versprechen ist nicht geknüpft daran. Er sagt nicht daran, das ist der ultimative Himmel. Manchmal ist es sogar im Gegenteil so, dass uns ein Partner von Jesus wegzieht und damit von dem Leben in Fülle auch wegzieht. Im besseren Fall zieht uns unser Partner zu Jesus hin und damit zum Leben in Fülle hin. Aber ein Partner ist nicht das, in keinem Fall, in keinem der Szenarien, was die Fülle im Leben ausmacht. Sondern Jesus ist, was die Fülle im Leben ausmacht. Ihn zu haben, ihn zu kennen, ihn zu erleben, mit ihm verbunden zu sein, ist das ultimative Lebensglück. Aber was ist mit diesem Satz hier? Bevor du einen wunderbaren Menschen heiraten kannst, muss Gott dich erst selber zu einem wunderbaren Menschen machen. So als ob Gott die Belohnung Die Ehe als eine Belohnung für die hinreichend Geheiligten, die er vermittelt. So, je mehr du in deiner persönlichen Entwicklung und in deiner Heiligung irgendwo vorangeschritten bist, hast du irgendwann den Würdigkeitslevel erreicht, wo Gott sagt, okay, jetzt bist du bereit, jetzt kriegst du die Ehe als Belohnung. Und auch irgendwo hier, und das ist ja mit jeder Unwahrheit so, oder mit vielen Unwahrheiten so, dass sie auch einen Kern Wahrheit in sich bergen. Das ist auch hier der Fall. Es gibt Phasen, in denen wir stecken, in denen ist es gut, sich jetzt erstmal nicht gleich in eine neue Beziehung reinzustürzen. Zum Beispiel, wenn man noch recht neu im Glauben ist. Es ist aus meiner Sicht nicht weise, wenn man gerade dabei ist, Gott kennenzulernen und in seinem Denken irgendwo umgewandelt zu werden und neu zu lernen, okay, was heißt es jetzt, mein Leben zu führen, direkt in eine Beziehung zu starten. Eine christliche Beziehung, eine Beziehung, die Gott im Fokus hat, Gott zu ehren und ihn in die Mitte zu stellen, die funktioniert nach anderen Spielregeln als eine Beziehung, in der Gott keine Rolle spielt. Es hat denselben Namen, Beziehung, aber es wird anders gefüllt. Und wenn man neu im Glauben ist, ist es wichtig, erstmal seine Wurzel in Gott zu ziehen. Erstmal zu verstehen, was ist meine Identität in ihm. Zu verstehen, wie sehr einen Gott liebt. Und nur dann, wenn man das verstanden hat, kann man auch seine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie willst du, wie Epheser 5, 25 das sagt, dass Männer ihre Frau lieben sollen, wie Jesus die Gemeinde, wie willst du das machen, wenn du gar keine Ahnung davon hast, wie er das hat? Also wie willst du in christlicher Weise eine Ehe führen, wenn du selber noch irgendwo ja, Milch quasi brauchst und geistliche und noch nicht die feste Speise verträgst? Die Bibel spricht in Römer 12, 2 davon, dass wir in unserem Denken erneuert werden sollen. Ich habe den Vers gerade nicht hier, deswegen lese ich ihn mal vor. Wir brauchen ihn auch nicht unbedingt vorne. Aber in Römer 12, 2 wird dieser Gedanke sichtbar, dass wir in unserem Denken, in unserer... Ah ja, hier ist er ja. Ich kann ja direkt drauf schauen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So, in diesem Prozess sollten wir uns als Jünger Jesu alle befinden. So, wenn jemand aber ganz frisch in diesem Prozess drin ist, dann glaube ich, ist sein Denken in manchem vielleicht noch nicht verwandelt. Und manche Sachen, die für ihn das Normalste der Welt sind, die es in einer auf Gott ausgerichteten Beziehung nicht sind, hat man noch nicht so verinnerlicht. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, so auch sich selber erstmal Zeit zu geben. Wenn du neu im Glauben bist, falls es auf dich zutrifft, nimm dir doch erstmal Zeit, einfach in Gottes Wort zu wachsen, ihn besser kennenzulernen und dich nicht gleich in die nächste Beziehung zu stürzen. Aber das heißt eben nicht, dass wir erst ein bestimmtes Heiligungslevel erreichen müssen, bis wir würdig sind, einen Partner zu haben. Wenn es danach gehen würde, würden wir alle alleine bleiben bis zuletzt. Also keiner von uns ist vollkommen und wird es sein, bis wir eben vollkommen gemacht werden in der Ewigkeit. So, der Fehlschluss, der oft gemacht wird, man kann nicht vollständig sein ohne einen Partner. So, das ist irgendwo die Annahme, dass Single-Sein ein Stand der Entbehrung, des Verzichts für Menschen ist, die noch nicht richtig reif für die Ehe sind oder in ihrem aktuellen Stand irgendwo noch nicht vollständig. So, wenn du Single bist, bist du noch nicht ganz vollständig und du kehrst hoffentlich auch bald in den glücklichen, seligen Hafen der Ehe ein. So, Paige Benton Brown erwidert darauf, ich bin nicht ledig, weil ich geistlich zu labil bin, um einen Ehemann zu verdienen und auch nicht, weil ich geistlich zu reif bin, um einen zu brauchen. Ich bin ledig, weil Gott so überwältigend gut zu mir ist, weil das aktuell sein bester Weg für mich ist. Diesen Blick zu haben, finde ich sehr gesund und gut. Und was wir sehen an Jesus, er erscheint als der einzige Mensch auf Erden, der vollkommen war. Er war wirklich vollkommen. Er war wirklich in jeder Hinsicht vollkommen und er war Single. Also scheinbar scheint es so zu sein, dass eine Partnerschaft nicht das ist, was wir als Menschen brauchen, um vollständig zu sein. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Jesus hatte auch ein glückliches, erfülltes Leben. Also du kannst ja nur versprechen, ein Leben in Fülle zu schenken, wenn du selber ein Leben in Fülle hast. Und Jesus, er hatte, oh Wunder, ein erfülltes Leben, obwohl er Single war. Es gibt weitere Singles im Neuen Testament, die rausstechen. Johannes der Täufer, er wird von Jesus als dem größten aller Propheten bezeichnet. Er war ledig. Oder der Apostel Paulus, er hat die Welt geprägt wie kaum ein anderer Mensch. 13 der Briefe im Neuen Testament sind durch ihn geschrieben worden. Und er war wahrscheinlich so die einflussreichste Figur des frühen Christentums neben Jesus und hat zahlreiche Gemeinden gegründet und so weiter. Dass er ledig war, hat ihn nicht aufgehalten. Wenn überhaupt, dann hat es ihn gestärkt. Er hat an die Gemeinde in Korinth geschrieben, dass die Ehe nichts ist, was man vergöttern sollte, worüber man sich Stress machen oder worüber man sich Sorgen machen sollte, sondern hat betont, dass sowohl die Ehe als auch die Ehelosigkeit beides, ja, Geschenke, Gaben von Gott sind. 1. Korinther 7-9, da schreibt er: Ich wollte zwar lieber alle Menschen wären, wie ich bin. Also er hat irgendwo viel dem abgewinnen können, Single zu sein, weil er sagte, ich kann es nutzen zur Ehre Gottes und meine Zeit, die ich dadurch habe und meine Gedanken und Nerven und alles irgendwo mit anders nochmal einbringen. Das ist so sein persönlicher Wunsch, aber jeder hat seine eigene Gabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also er bezeichnet Single sein und verheiratet sein, beides als Geschenke, als Gaben von Gott. In unserem Blick ist es manchmal nicht so. Wir denken, ja, das eine ist eine Gabe von Gott, das andere ist noch der Zwischenzustand, wo man darauf wartet, diese Gabe von Gott geschenkt zu bekommen. Aber für Paulus ist es auch eine Gabe von Gott. Für Gott ist es auch eine Gabe von ihm. Ja, so seine Botschaft ist, dass auch dass der gegenwärtige Zustand gültig und wertvoll ist und man nicht darauf bedacht sein muss, um jeden Preis ihn zu verändern. Mit anderen Worten, du kannst heiraten oder ledig bleiben, je nachdem, wofür du dich entscheidest wie das Leben dich führt oder was Gott dir schenkt. Beide Optionen sind gültig, beides sind Gaben, beides sind Berufungen. Beide erfreuen Gott, beide können von Gott genutzt werden, beide sind von Gott gesegnet und das ist eine gesunde Perspektive. Und dann ist auch interessant, in den Versen danach, das habe ich jetzt gar nicht, in Vers 8 und 9, dann spricht er dann darüber, dass wenn sie sich nicht enthalten können, wenn sie quasi vor Verlangen brennen, dann sollen sie heiraten. Also finde ich auch interessant. Er sagt nicht, dann sollen sie sich jemanden suchen, mit dem sie schlafen können. Er sagt, dann sollen sie heiraten. Also alle die Leute, das hört man ja auch immer wieder, die sagen, ja, das steht ja nirgendwo in der Bibel klar drinne. Doch, es steht schon klar drinne. Dass Sexualität im Rahmen der Ehe gelebt werden soll, dass es irgendwo so der Gedanke Gottes ist, wo er sagt, dieses Geschenk der Sexualität, dass er von Gott kommt, wird am besten entfaltet in dieser Vertrauensbeziehung von zwei Menschen, die das gemeinsam zusammen erleben, in dem Bund der Ehe, wo sie sich voreinander verletzlich machen. Manche fragen vielleicht, ist es wirklich so, sagt die Bibel das so klar? Ich habe jetzt auf meinem YouTube-Kanal vor einer Woche ein Video zu einem progressiven, liberalen Pastor veröffentlicht oder einem Instagram-Post von ihm, in dem er verschiedene Dinge in der Bibel aufgezählt hat und sagt, ja, schaut mal, in der Bibel finden wir Polygamie, da finden wir Inzest. Die Bibel kennt ganz verschiedene Formen von Partnerschaft. Es gibt nicht die eine Form, wo Gott sagt, so sollte das sein. Du kannst auch mit vielen Partnern leben, polyamoröse Beziehungen, alles für Gott okay. Und ich fand dann interessant, wie er das dann begründet. Dann zählt er zum Beispiel gerade die Stelle, über die ich hier vor zwei Wochen gepredigt habe, mit Jakob, Rahel und Lea. Sagt er, schaut mal, da finden wir Inzest in der Bibel. Ich denke mir, ja gut, also da finden wir Polygamie in der Bibel. Das ist ja wohl das ungesündeste Beispiel überhaupt. Wie kann man jetzt das anführen, um zu sagen, Gott hat kein Problem damit? Oder er führt den Inzest auf von Judah und Tamar, wo Tamar sich im Grunde auf den Straßenstrich stellt, ihr Schwiegervater vorbeikommt, sie nicht erkennt, mit ihr als Prostituierten schläft, sie wird schwanger von ihm, anschließend macht er sich dafür stark, dass sie vor das Dorf gezerrt und verbrannt wird. Das hört sich jetzt nicht gerade nach einer gesunden Beziehung an. Wir lesen dann auch immer wieder im Buch Richter, Und in dieser Zeit war kein König da und alle machten, was sie wollten und jeder lebte nach seinem Sinne. Also wir sehen viele Dinge in der Bibel, die da drinnen stehen, weil sie uns zeigen, wie wir es nicht machen sollen. Und da, ja, finden wir auch, wie manchmal, genau, Beschreibungen falsch verstanden werden. Ach, Gott findet es gut. Nein, wir sehen schon in der Bibel klar, dass auch Sexualität im Rahmen von einer Ehe gelebt werden soll. Und ist es in einer von Sexualität und Nacktheit überfluteten Gesellschaft wie unserer manchmal kaum vorstellbar. Aber, ja, Jesus hatte ein erfülltes Leben und er hatte noch nie Sex. Ja, und das dürfen wir uns auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus ordnet manche Aussagen von Menschen seiner Zeit anders ein und korrigiert sie. So der Sinn des Lebens, Würde und Wert im Leben haben sich bei vielen Menschen in der Zeit von Jesus und in manchen Kulturen und theoretisch eigentlich ja überall noch bis heute daran festgemacht, ob du fruchtbar warst, wie viele Kinder du hattest. Das wurde als ein Segen gesehen und wenn du keine Kinder hattest, dann wurde das so verstanden, als ob dir ja, Gottes Gunst nicht zugeneigt ist. Und ein Maßstab für Fülle im Leben war die Zahl deiner Kinder. Aber bei Jesus ist das anders. Er, wie gesagt, sagt, dass Menschen das Leben in Fülle erleben bei ihm und zeigt uns einen anderen Maßstab für Lebensfülle auf. Und er beendet damit die Ausgrenzung von Kinderlosen. Er eröffnet neue Möglichkeiten für ein Leben mit Sinn, mit Wert und Würde. Und er beschränkt Fruchtbarkeit nicht auf die leibliche Frucht, sondern die Fruchtbarkeit, von der er spricht, ist Frucht für das Reich Gottes zu bringen. Bei Jesus ist die Fülle des Lebens nicht an Lebensstand oder Beziehungsstatus gebunden, sondern einzig und allein an ihn. Und er sagt auch, Matthäus 22, 30, in der Auferstehung werden sie weder heiraten noch sich heiraten lassen. Also, sorry Mormonen, es wird keine ewigen gültigen Ehen und Familienbünde in der Ewigkeit geben. Und er zeigt auch, Ehe und Beziehung, das ist ein temporärer Zustand. Also auch so dieser Blick, den dann manche haben, ich hoffe, dass bis Jesus wiederkommt, ich noch einen Partner finde, ich noch verheiratet bin. Also ich glaube, wenn Jesus wiederkommt und du in der Ewigkeit bei ihm bist, ist das das Letzte, was dich interessiert. Also das, auch dieser Blick manchmal so, als ob du jetzt dann später im Himmel bist und dir denkst, ach, hätte ich doch noch mal einen Trip nach Indien gemacht oder wäre ich doch mal in der Dominikanischen Republik gewesen, ach, muss ich noch alles erleben, bis Jesus wiederkommt. Nein, wenn Jesus wiederkommt, du wirst in der Ewigkeit die Fülle und Herrlichkeit schlechthin erleben und es wird nicht dein Blick sein, Ehe und Beziehung, so gut und sehr sie auch ein Geschenk von Gott sind, sind ein temporärer Zustand. Das dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Sie sind nicht das Maß aller Dinge. Ja, und es gibt nichts Besseres in deinem Leben als Jesus und das Reich Gottes an erste Stelle zu setzen. Und Single sein ist auch ein guter, von Gott gesegneter Stand. Und in vielen Situationen, so beschreibt es Paulus sogar, von Vorteil. Er schreibt im Korintherbrief weiter: Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht, von ihr loszukommen. Bist du nicht gebunden, so suche keine Frau. Wenn du aber doch heiratest, sündigst du nicht. Und wenn du eine Jungfrau heiratest, sündigt sie nicht. Doch während solche in äußere Bedrängnis kommen, ich aber möchte euch gerne schonen. Ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Das sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch in einem Netz zu fangen, sondern damit es recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem Herrn dienen könnt. Also wer seine Jungfrau heiratet, der handelt gut. Also er will jetzt nicht sagen, es ist das Schlechtes, wer aber sie nicht heiratet, der handelt besser. Aus seiner Sicht ist einfach das so, du kannst nochmal anders für Gott losziehen. Gleichzeitig aber haben wir vorher auch gelesen, alles von diesem Hintergrund her, dass er beides als ein Geschenk, als eine Gabe für Gott betrachtet. Das Christentum kommt in eine Gesellschaft, wo Ehe und Kinder bekommen und Fruchtbarkeit das Maß aller Dinge sind und wertet das Single-Sein radikal auf. Weil damals, so wie heute, die Welt dazu neigt, Partnerschaft zu vergöttern. So damals so als Garant für Erben, Sicherheit und Bedeutung. Und heute so als den ultimativen Glücksbringer, mein Partner als Heiland. So damit geht es dann richtig los. Damit beginnt das Leben. Damit ist das ultimative Lebensglück. Aber der Blick in der christlichen Perspektive ist ein anderer. So oder so bist du wertvoll. Du bist wertvoll. Unabhängig von deinem Beziehungsstatus. Ganz einfach deshalb, weil du im Ebenbild Gottes erschaffen bist. Und du bist mit der Phase, in der du steckst, nicht im Defizit, sondern ein wertvoller Baustein in Gottes Tempel, um sein Reich in dieser Welt zu bauen. Ja, aber wir können auch ehrlich darüber sprechen, dass es auch mit diesem Blick manchmal so ist, dass Single-Sein auch hart sein kann, ja. Zum einen, weil Menschen so sind, wie sie sind. Man hat es leider nicht immer in der Hand, wie andere sich äußern. Wenn du Single bist, dann fragen dich alle, wann du anfangen wirst, dich zu verabreden mit jemandem, ob du schon gerade dabei bist, jemanden kennenzulernen. Wenn du dabei bist, jemanden kennenzulernen oder wenn du in einer Beziehung bist, dann fragen dich alle, ja, wann verlobt ihr euch? Wann heiratet ihr? Wenn man heiratet, dann fragen alle, wann bekommt ihr ein Baby? Wenn man dann ein Baby hat, dann wird man gefragt, wann das zweite kommt und es hört nie auf. Und die meisten Menschen meinen es ja nicht böse, aber diese Fragen können, und das berichten viele Singles, sehr schmerzhaft sein und nervig. Und ich weiß von Leuten, die wollen gar nicht mehr an Weihnachten zu ihrer Familie nach Hause fahren, weil immer die Tante, weil immer die Eltern immer nachbohren und man das Gefühl hat, man ist eigentlich glücklich, aber müsste sich unglücklich fühlen, weil einem die ganze Zeit impliziert wird, hey, du bist noch nicht vollständig, dir fehlt was. Und auch, ja, und dasselbe habe ich auch schon gehört von kinderlosen Ehepaaren, wo es mit dem Kinderbekommen nicht klappt, aber immer die Frage ist, ja, wann kriegt ihr ein Baby? Ja, wann ist es denn soweit? Ihr seid schon 5 Jahre verheiratet. Und ja, wir würden ja gerne, aber... Also das sind manchmal Fragen, die Menschen wirklich sehr schmerzen können. Und das sind Dinge, da dürfen wir alle sensibel sein und einfach einen guten Umgang mit Menschen haben und auch das nicht selber immer zum Thema machen. Wenn wir wissen, jemand wünscht sich das, dann tun wir ihm jetzt auch keinen Gefallen, ihn die ganze Zeit dran zu erinnern. Aber wir dürfen auch, wenn wir selber in der Lage sind, uns klar sein, okay, Menschen sind auch manchmal einfach, wie sie sind. Und wir können leider auch nichts dran ändern und müssen irgendwo einen Weg damit finden. Und ich glaube, da ist es wichtig, eine Gelassenheit in Gott zu finden, zu wissen, wer wir sind in ihm, zu wissen, dass sein Plan für uns gut ist und zu wissen, dass wir nicht den Erwartungen von anderen genügen müssen. Und es kann auch manchmal trotzdem hart sein, weil man sich einsam fühlen kann ohne einen Partner. Und dieser Wunsch nach Beziehung ist auch in uns reingelegt. In 1. Mose 2,18, da heißt es, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wir als Menschen sind auf Beziehung angelegt. Der Wunsch nach Beziehung, die Sehnsucht nach einem Partner, das ist was Natürliches. So, wenn du unter dem Single-Sein leidest, dann brauchen wir das auch nicht immer schön zu reden. Du kannst es Gott vorhalten, du kannst damit zu ihm kommen und du kannst ihm auch ehrlich und offen berichten, Gott, ich spüre da einen Mangel, ich spüre da eine Sehnsucht und mich macht es fertig, dass das nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Und da brauchen wir auch nicht Sachen dann verklären, so wir lesen in den Psalmen am laufenden Band, wie Menschen ihre Lebensumstände Gott vorbringen. Ja, und was wir doch wissen, auch ist, dass wir noch nicht angekommen sind. Jesus wird wiederkommen und dann leben wir im wiederhergestellten Garten Eden. Dann leben wir in der vollkommenen Welt. Und wir leben in einer gefallenen Welt. Der biblische Blick auf die Welt ist, dass nicht alles so ist, wie Gott es sich ursprünglich erdacht hat. Was auch bedeutet, dass wir Sehnsüchte in uns tragen, die in dieser Welt manchmal nicht immer erfüllt werden. Und es wäre auch nicht fair, jedem Menschen ein Versprechen zu machen, ja, klar, der Partner wird kommen. Wir leben in einer Welt, wo wir immer wieder auch Mangel spüren, Mangel erfahren. Das ist so. C.S. Lewis sagt aber, und das finde ich ein sehr starkes Zitat, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. So, wir sind für Christus erschaffen. Wir sind für die Ewigkeit erschaffen. Und in dieser Ewigkeit werden wir vollkommene Gemeinschaft mit ihm erleben und damit auch vollkommene Erfüllung. Und in dieser Zwischenzeit von schon jetzt erleben wir irgendwo das Reich Gottes und seine Dimensionen in unserem Leben und noch nicht sind wir im vollkommenen Zustand, im neuen Himmel, der neuen Erde, erleben wir immer wieder auch Leid, erleben wir immer wieder auch Schwierigkeiten, erleben wir immer wieder auch Herausforderungen und unerfüllte Wünsche und Sehnsüchte. Und auch diese Perspektive, die wir als Christen haben dürfen, ist, finde ich, eine sehr hoffnungsgebende. Weil das ist ja nicht ein christliches Problem. Also man spricht ja nicht von Generation himmlisch plaudern, so eine christliche Dating-Seite, sondern Generation Tinder. Tinder, das ist so die Partner- und Dating-App, die massenweise Leute auf ihrem Handy haben. Und das ist so das Ding, was man über ja, meine Generation auch stark sagt, ist da, Menschen sehen sich nach einem Partner, aber irgendwie klappt es nicht immer. Es ist ein gesellschaftliches Ding, was generell einfach alle Menschen, egal ob wir an Gott glauben oder nicht, erleben, dass manche Menschen nicht den Partner finden, nach dem sie sich sehnen. Aber als Christen haben wir die Perspektive, dass diese Welt hier nicht alles ist. Und dass ein Zustand kommen wird, in dem all unsere Mangel gefüllt werden, in dem all unsere Sehnsüchte gestillt werden. Ob du an Gott glaubst oder nicht, macht an manchen Erfahrungen erstmal nicht den Unterschied, aber mit Jesus hast du eine Perspektive, die du ohne ihn nicht hättest. Zu wissen, das hier war noch nicht alles und dieses Leben ist nicht alles. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Könnte man jetzt fragen, ja, aber sagt dieser Vers dann nicht, dass wir eigentlich dann doch verheiratet sein müssen, um vollständig zu sein? Sagt dann nicht die Bibel sogar, wir brauchen ein Gegenüber? Es gibt einen Unterschied. Adam, an den sich das hier richtet, er war nicht nur ohne Lebenspartnerin, er war ohne jegliches menschliches Gegenüber. Also außer wenn jetzt ein Atomkrieg ausbricht, der dazu führt, dass du der einzige Mensch auf der Erde bist, kannst du diesen Vers nicht 1:1 auf dich übertragen. Aber du kannst ihn doch auf dich übertragen, weil dieses Bedürfnis von Gemeinschaft in uns steckt, aber eine Ehe nicht der einzige Weg ist, dieses Bedürfnis auszuleben. Und da, glaube ich, ist es gut, einfach ein Mensch zu sein, der nicht nur 60-Stunden-Wochen arbeitet und dann abends zu Hause sitzt und alleine vor seinem Fernseher ist, sondern in Freundschaften zu investieren, in seine Kirchenfamilie und darüber hinaus Freundschaften zu haben, die tragen, wo man mit Menschen verbunden ist, wo man sich austauscht, wo man eine Family hat, wo Menschen sind, die einen umgeben. Und ja, das ist so, die Ehe ist wohl, ja, ist eine sehr schöne und intime Form von Partnerschaft, aber sie ist nicht die einzige. Es gibt viele menschliche Beziehungen, die nicht mit Gelübden und nicht mit Ringen verbunden sind. Ich glaube, das ist wichtig, niemand zu sein, der sich isoliert und die ganze Zeit nur hofft auf den Partner, sondern auch da, wo ich jetzt stehe, mit Menschen verbunden zu sein, wo ich mein Herz ausschütten kann, wo ich gehört, wo ich gesehen werde und in diesem Zustand, wo ich jetzt bin, diesen Blick zu haben. Lass uns einfach einen geistlichen Blick haben auf unser Leben. Lass uns eine Jesus-Perspektive haben auf unser Leben, auf all die Umstände, in denen wir sind. Genau, und ich sag jetzt Amen. Und